Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 im Podcast für Schutz und Sicherheit. Auch heute gibt es wieder zwei Teile. Zunächst ein Interview mit einem altbekannten Kollegen und danach noch ein paar Tipps. Doch jetzt erstmal das Interview. Viel Spaß. Ja, hallo zur zweiten Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit jetzt in 2017. Es gab ja zum Jahreswechsel im Dezember einige rechtliche Neuerungen. Die wichtigste haben wir ja schon ausführlich diskutiert. Die Regelungen, die es jetzt neu gibt in der Sicherheitsbranche, Sicherheitsrecht, Gewerbeordnung, Bewachungsverordnung. Es gibt auch noch zwei, drei andere Sachen, die wir mal diskutieren wollen. Und da habe ich natürlich wieder meinen speziellen Freund eingeladen, den Uli Pflanz, der schon mehrfach jetzt ja im Podcast hier war, schon so eine Art Co-Moderator ist. Hallo Uli.
Mein spezieller Freund, spezieller Jörg. Freund, genau. Grüße dich.
Natürlich in dem Fall nicht ironisch gemeint.
Alles gut, alles schick. Jo. Schön, dass wir da zusammenkommen. Ich bin gespannt, wie sich das Gespräch entwickelt.
Jo. Zwei Punkte würde ich gerne mit dir diskutieren. Das eine, es gibt ja jetzt zum 1. Januar wurde der Mindestlohn erhöht, liegt jetzt bei 8,84 Euro, also eine satte Erhöhung. Ja, da brauchst du jetzt keiner mehr beschweren. Das war jetzt ironisch.
Kannst du mir mal kurz erklären, wie viel denn das tatsächlich sind? Also von 8,50 auf 8,84?
Ja.
Oder?
Ja.
Aha, okay.
Nicht schlecht.
Ich bin beeindruckt. Da kann man auf jeden Fall mal einen drauf machen.
Ja.
Also es ist natürlich auch ironisch gemeint, absolut katastrophal für denjenigen, der den Mindestlohn haben muss und für den Mindestlohn wirklich tatsächlich auch arbeiten muss. Also ich finde da eigentlich keine Worte für, in Anbetracht der Tatsache, was das Leben heute eigentlich kostet. Ne?
Ja, ich meine, wenn man sich hochrechnet, wenn jemand hier Vollzeit arbeitet, was dann da zum Schluss übrig bleibt nach, ja gut, besonders viel Steuern oder nicht zahlen, aber Sozialabgaben sind natürlich trotzdem drauf. Ja. Also besonders lustig ist das Ganze nicht. Ja, und kann so gebetsmühlenartig wiederholen. Ideal natürlich, dass man aus so einer Schiene rauskommt, ist, dass man sich entsprechend weiterqualifiziert und dann hat man wohl damit nicht mehr so das ganz große Problem. Ich meine, wir können jetzt auch eine politische Diskussion anfangen. Macht es Mindestlohn Sinn? Macht er keinen Sinn? Ja, aber ich denke, da gibt es andere, die das schon ausführlich diskutieren und da brauchen wir jetzt nicht nochmal groß drauf eingehen.
Nee, ich glaube auch nicht. Also es ist allein schon traurig genug, dass wir darüber diskutieren müssen, dass es einen Mindestlohn gibt. Und ich finde es halt ein bisschen schade, dass die Möglichkeit nicht geschaffen wird, einfach für die Leute, die relativ wenig verdienen oder einen relativ schlechten Stundenlohn haben, da sich nicht wirklich merklich was verändert. Aber das sieht man mal wieder, das sind halt andere Interessen dahinter. Wie du schon gesagt hast, ist eine politische Diskussion. Gehen wir nicht drauf ein, weil das ist einfach zu müßig. Ja, wenn 24 Cent oder 34 Cent sind 34 Cent, haben oder nicht haben, aber es ändert nicht die Welt.
Ja, gut, der zweite größere Punkt, der sich jetzt geändert hat, ist das Thema Arbeitsstättenverordnung. Also mal so ein bisschen Arbeitssicherheit, war ja jetzt noch nicht so ganz großes Thema in den letzten Podcast-Folgen. Da ging es ja immer mehr so um den Security-Bereich. Die Arbeitsstättenverordnung gibt es ja schon seit 2004 und ursprünglich war die auch relativ umfangreich. Es gab sogar früher Regelungen, wie viel Kubikmeter Luft pro Mitarbeiter im Raum sein müssen, oder so ein Zeugs. Die Arbeitsstättenverordnung sehr stark abgespeckt, also es stand dann nahezu gar nichts mehr drin. So nach dem Motto, Verantwortung hat der Arbeitgeber und der hat es gefälligst zu lösen, egal ob das jetzt passt oder nicht. Und wenn eben immer schief läuft, hat der Arbeitgeber die Verantwortung. Jetzt haben wir das Ganze wieder ein bisschen zurückgedreht und hat jetzt hier zum Dezember 2016 das Ganze wieder ein bisschen mit Fleisch behangen. Also auf Deutsch, jetzt gibt es wieder konkretere Vorgaben. Und ich würde jetzt gerne mit dir so die wichtigsten Punkte mal durchdiskutieren, die sich jetzt geändert haben. Auch da wieder Sinn, Unsinn. Aber vielleicht, um es vorwegzunehmen, genau wie bei den Änderungen in der Gewerbeordnung, Bewachungsverordnung, so der ganz große Wurf sehe ich jetzt hier nicht. Der erste Punkt, den können wir uns gleich sparen, weil er hier in der Sicherheitsbranche sehr wahrscheinlich wenig Relevanz hat, nämlich das Thema Telearbeitsplätze. Ja, das ist allenfalls jetzt so im Bereich Zentrale. Da könnte das vielleicht eine Rolle spielen. Da hat sich geändert, einfach im Hinblick darauf, wie die jetzt einzurichten sind. Wie meinst du, ob das Ganze jetzt Sinn macht?
Also die Telearbeitsplätze sind ja eigentlich geschaffen worden, um Mitarbeitern zum Beispiel auch die Möglichkeit zu geben, zu Hause zu arbeiten. Also eine Dame, die zum Beispiel sagt, ich habe Kinder jetzt zum Beispiel, kann nicht mehr so viel ins Geschäft kommen, aber ich möchte der Firma trotzdem erhalten bleiben und arbeite jetzt zu Hause. Da hat man gesagt, okay, das gab es ja schon früher, das kenne ich von vielen, auch Damen, die ich mein Privatleben kenne, Familie selber. Der Telearbeitsplatz selber ist, glaube ich, wie es auch beschrieben wird, ja eigentlich wieder so eine Geschichte, wo man sagt, Familie und Beruf in Einheit zu bringen, ja. Mitarbeiterinnen zum Beispiel, die Kinder bekommen, nicht zu verlieren oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die weniger arbeiten wollen, trotzdem die Möglichkeit zu schaffen, zu Hause zu arbeiten. Das ist natürlich exzellent für jemanden, der das tatsächlich machen will, setzt aber natürlich sehr, sehr viele Spielregeln voraus, die eingehalten werden sollten und müssen. Ich persönlich finde es nicht so schlecht, wenn man, sagen wir mal, theoretisch entscheiden kann, ob man zu Hause bleiben möchte heute oder nicht, wenn natürlich die Rahmenbedingungen dazu passen und wenn man seinen Arbeitsauftrag, ich nenne es mal Arbeitsauftrag oder sein Projekt oder was auch immer das sein mag, dann dort bearbeiten kann.
Ja. Das voraussetzt. Wie gesagt, jetzt die Kompatibilität, wie es so schön heißt, mit Tätigkeiten in der Sicherheitsbranche sehe ich jetzt hier eher begrenzt, weil das jetzt Notrufzentrale nach außen verlegt, also nach Haus verlegt wird und dann der Sicherheitsmitarbeiter zu Hause vorm Bildschirm sitzt und zu Hause schaut, passt jetzt hier alles im Lagerbereich, also das halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich.
Ja. Diese Arbeitsplätze meine ich eigentlich auch gar nicht. Ich glaube, das kannst du auch nicht verlegen, obwohl es theoretisch ja mit der heutigen Technik auch alles möglich ist. Ja. Aber ich glaube, das spielt eher darauf ab, wenn man sagt, dass ich bin jetzt Bereichsleiter oder Einsatzleiter oder irgendeine andere Funktion, ein Controller vielleicht oder irgendwas anderes, da könnte man das schon einsetzen. Und dann ist natürlich schon die Frage, ob das Unternehmen unterstützt und das will, vor allem auch. Mhm. Ne? Das ist mit den Auflagen verbunden auch, der Arbeitsplatz wieder beschaffen sein muss und so weiter und so weiter. Schlussendlich ist es, glaube ich, jetzt nicht unbedingt für die Haupttätigkeiten der Mitarbeiter, die haupttätig im Sicherheitsbereich arbeiten, kommt es nicht zustande, aber es kann für Führungskräfte ein Tool sein, wenn der sehr viel reisen muss zum Beispiel oder sehr viel im Zug sitzt, wobei das hier davon ausgenommen ist, ne? Zugarbeit oder freie Arbeit im Café oder so, sage ich jetzt mal, so salopp. Das ist, glaube ich, hier nicht relevant.
Ganz genau.
Oder wird hier einfach nicht gesehen. Und da muss man dann sagen, okay, wenn es ein Bereichsleiter ist zum Beispiel, der ein sehr großes Einzugsgebiet hat und der zum Beispiel seine Akquise oder seine Dokumentation dann tatsächlich zu Hause machen kann, weil er sonst nochmal 50 Kilometer extra fahren müsste, nur um ins Büro zu sitzen, um da das dann zu machen, das kann sicher Sinn machen. Aber es muss halt auch vor allem für den Bereichs- oder Niederlassungs- oder Objekt- oder Einsatzleiter halt Sinn machen.
Ja, ganz genau. Das
muss ihm die Arbeit erleichtern und sollte ihm nicht erschweren.
Ja.
Das ist schon das Thema. Aber ansonsten gibt es da eigentlich nicht viel für die Sicherheitsbranche.
Weiterer Punkt, Paragraph 3 der Arbeitsstättenverordnung, da geht es um das Thema Gefährdungsbeurteilung und ist jetzt hier ganz groß aufgehangen, aber viel Lärm um nichts, weil steht drin, bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach Paragraph 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber zunächst festzustellen, ob die Beschäftigten Gefährdungen beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können. Und weiter unten heißt dann, bei der Gefährdungsbeurteilung hat er psychische und physische Belastungen zu berücksichtigen. Also auf Deutsch hier null Neues, das steht ja 1:1 genauso im Arbeitsschutzgesetz drin. Von daher einfach nur gedoppelt, ohne dass jetzt hier aus meiner Sicht große Relevanz wäre.
Ja, wahrscheinlich wird es einfach anders betitelt oder die Gefährdungsbeurteilung ist ja ein Bestandteil der Maßnahme, die ergriffen werden muss vom Arbeitgeber, zu schauen, ob dem Mitarbeiter was passieren könnte auf seinem Arbeitsplatz. Ich nehme jetzt mal klassisch, das ist ein Klassiker, die Baustellenbewachung. Die Baustellenbewachung setzt ja voraus, dass der Mitarbeiter auf der Baustelle tatsächlich das tun muss. Und jetzt falsch formuliert, er hat eine gewisse Gefährdung und das wird hier wahrscheinlich nochmal extra stark ausgedrückt. Hier wird zum Beispiel davon gesprochen, dass man sagt, Belastungen, Beeinträchtigungen durch störende Geräusche, durch Lärm ist zum Beispiel das eine oder vielleicht eine ungeeignete Beleuchtung, die jetzt entweder in einem Büro, in einer Leitstelle oder irgendwo in einem Flur, wo der Mitarbeiter langgehen muss, stattfindet. Was ich aber auch ganz wichtig finde, und das, hier zum Beispiel steht so drin, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das in den alten Unterlagen so gefordert wurde, die ergonomische Einrichtung des Arbeitsplatzes. Mhm, ja. In die Leitstelle rein. Man kennt das, der Klassiker, also es ist jetzt nicht ein Klappstuhl, aber es ist der reguläre, normale Bürostuhl, der da zur Verfügung gestellt wird, weil man davon zurückschreckt, 2.500 Euro auszugeben für einen Mitarbeiter, der da auf dem 24-Stunden-Stuhl sitzt. Ja. So, wenn ich jetzt natürlich sage, ich muss eine Gefährdungsbeurteilung nochmal konkret, also es wird nochmal konkretisiert vielleicht, und muss es tatsächlich tun und der Mitarbeiter fällt aus aufgrund von gesundheitlichen Aspekten, dann habe ich da echt ein Problem. Vor allem, wenn es zurück nachzuweisen ist, dass es tatsächlich von diesem scheiß Stuhl kommt, ne, auf den wir so gerne sitzen.
Also, wieder viele Arbeitgeber nicht, die denken ja erstmal lieber einen billigen Stuhl und der Rest findet sich schon.
Ja, absolut.
Ja. Und Geldfortzahlung wahrscheinlich viel teurer ist als der Stuhl, soweit denkt dann leider der eine oder andere nicht.
Ja, das reicht ja schon, wenn der Mitarbeiter in der Pforte sitzt. Also in der Pforte und nicht in der Leitstelle und dort 8 Stunden verbringen muss, zweimal wieder aufsteht oder so, aber im Grundsatz trotzdem ständig sitzen muss. Bei dem ist es genau dasselbe und es wird halt nicht betrachtet. Es gibt einige Unternehmen, die machen das, dass sie auch tatsächlich eine richtige Gefährdungsbeurteilung machen. Die anderen machen es halt nicht. Und jetzt ist halt die Frage, wie stark wird sowas sanktioniert? Also die Arbeitsstättenverordnung, da bist du ja als Rechtsanwalt sicherlich stärker im Bild. Ich weiß nicht, wie stark ein Arbeitgeber reglementiert werden kann, wenn es nachzuweisen ist, dass der Mitarbeiter starke Rückenschmerzen oder Verspannungen hat, wenn er keinen Stuhl hat, auf dem er ergonomisch sitzen kann.
Klar, es kann das Ganze könnte eine Ordnungswidrigkeit sein, es könnte zum Bußgeld kommen.
Aber das lassen wir schon.
Weiß selber, wie das ist, Schmerzen habt, dann können die von allen möglichen kommen und dann nachzuweisen, dass es konkret jetzt vom Arbeitsplatz kommt, dürfte ziemlich schwierig werden.
Genau. Es ist halt, wie du schon gesagt hast, die Lohnfortzahlung ist halt das Thema. Ich meine, man könnte das jetzt noch ewig ausschmücken und ausbaldowern. Mhm. Aber ich glaube, ganz klar ist, wie du gesagt hast, viel ist es nicht, es ist eigentlich sowieso die Verpflichtung.
Ja.
Macht halt nur irgendwie keiner. Also wenige zumindest, ne, machen sich da Gedanken darüber.
Dritter Punkt, Thema Arbeitsschutz, Unterweisung. Auch bisher ist ja klar, dass der Arbeitnehmer zu unterweisen ist. Jetzt ist das Ganze hier nochmal ein bisschen konkretisiert in der Arbeitsstättenverordnung im Paragraph Nummer 6. Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten ausreichende und angemessene Informationen anhand der Gefährdungsbeurteilung in einer für die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache zur Verfügung zu stellen. Also da kann man gleich mal einhaken. Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter mit Migrationshintergrund habe, der entsprechend keine guten Deutschkenntnisse, dann muss ich ihm das gegebenenfalls eben in seiner Landessprache zur Verfügung stellen. Jetzt, wenn ich 17 verschiedene Nationalitäten habe, dann habe ich hier 17 verschiedene Unterweisungen.
Ja, das ist tatsächlich, aber ich glaube, das wird so, eigentlich müsste es so sein. Eigentlich ist wieder eine Einschränkung. Man wird das irgendwie in irgendeiner Form tun, aber es wird sicherlich nicht konkret jedes Mal getan und man kennt es, also ich kenne es aus der Praxis heraus, da gibt es damals BGV C7 und A1, lest dir die durch, hier ist noch deine Dienstanweisung, lest dir das auch durch und wenn du fertig bist, unterschreibst bitte.
Ja, das war's. Der klassische Weg.
So, und das ist natürlich für den Mitarbeiter nicht hilfreich, weil er gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll.
Ja.
Wenn jetzt natürlich hier das konkret ausgesprochen wird, wie zum Beispiel, dass man sagt, es gibt Brandschutzmaßnahmen, über die der Mitarbeiter informiert werden muss, wie er sich zu verhalten hat oder Erste-Hilfe-Maßnahmen, die er zu tätigen hat oder wo er die zum Beispiel medizinischen Mittel findet, um die Erste-Hilfe überhaupt durchführen zu können.
Fluchtwege, Notausgänge,
wie du schon gesagt hast, genau. Also hier wird er ganz klar praxisgerecht konkretisiert und er sagt, okay, du hast deine Mitarbeiter dazu einzuweisen, du musst Übungen durchführen, du musst sie unterweisen, du musst denen sagen, was los ist, wie sie sich zu verhalten haben. Ganz wichtig hier in diesem Aspekt ist natürlich auch noch, und das kennt vielleicht der ein oder andere aus der Sachkundeprüfung, der jetzt vielleicht gerade zuhört, wenn der Prüfer fragt, ja, was müssen Sie denn tun, wenn hier ein Brand ausbricht? Oder was müssen Sie denn tun, wenn hier ein Notfall eintritt? Oder wie verhalten Sie sich denn, wenn eine Gruppe in Panik gerät, die aus dem Gebäude raus möchte und so weiter und so weiter? Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass nicht nur die Mitarbeiter, die im Gebäude arbeiten, eingewiesen werden, sondern auch die Mitarbeiter, die tatsächlich dort vor Ort sind. Kommen wir wieder zur Gefährdungsbeurteilung. Da muss es eigentlich einhergehen. Also das ist ein Spiel eigentlich.
Aber hier wieder, das ist ja alles nichts Neues, das hätte alles bisher auch schon passieren müssen. Ja, auf Themen wie Erste Hilfe und so wird auch im Arbeitsschutzgesetz hingewiesen. Kann jetzt auch hier nicht wirklich sagen, okay, das ist jetzt hier ein großer Schritt in die richtige Richtung. Abgesehen davon, dass vermutlich außer den Podcast-Hörern sowieso keiner von einer Änderung irgendwas mitkriegt.
aber das, dann ist es doch schon ein Alleinstellungsmerkmal deines Podcasts, dass wir über solche Sachen reden.
Ja.
Was natürlich für den jeweiligen Hörer, dann natürlich auch sehr interessant ist, weil er sich natürlich auch irgendwo freuen kann, dass es vielleicht noch weitere konkrete Themen gibt, die wir dann hier mal irgendwann besprechen, ob das jetzt eine Gefährdungsbeurteilung ist, wie sie durchgeführt wird, oder ein Sicherheitskonzept, was es erstellt wird, oder. Da können sich die Hörer natürlich auch irgendwann mal drauf freuen. Ja. Das ist schon versprochen. Jörg hat da schon das ein oder andere im Petto. Aber es ist, wie es ist. Leider muss man immer wieder darauf hinweisen. Ich glaube, das dient eigentlich dazu, einfach nur mal, wir haben jetzt da was geändert und gucken da mal rein und liest das durch. Und wenn du das durchgelesen hast, dann hast du mal wieder verstanden, ob es jetzt Mehrwert gebracht hat oder nicht. Vielleicht ist es einfach nur ein Aufmerksam machen auf die konkrete Situation. Mehr ist es vielleicht auch gar nicht.
Dann nächster Punkt. In der Anlage zur Arbeitsstättenverordnung gibt es eine Regelung, die vor gut einem Jahr dazu geführt hat, dass die Arbeitsstättenverordnung vor einem Jahr noch nicht in Kraft getreten ist. Nämlich damals wollte die zuständige Arbeitsministerin Nahles, dass alle Arbeitsplätze eine Sichtverbindung nach außen haben. Und das ist natürlich völlig unrealistisch. Und deswegen hat damals auch die Wirtschaft hier Sturm gelaufen, das Ganze blockiert. Und jetzt haben wir das Ganze etwas relativiert und wenn man sich das Ganze hier durchliest, bleibt von dem Ganzen nichts übrig. 3.4. Der Arbeitgeber darf als Arbeitsräume nur solche Räume betreiben, die möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und die eine Sichtverbindung nach außen haben. So, dies gilt nicht für erstens Räume, bei denen Betriebsproduktions- oder bautechnische Gründe Tageslicht und eine Sichtverbindung nach außen entgegenstehen. Das wäre zum Beispiel eine Geldbearbeitung bei einer Bank. Die kann ich halt an dem Schaufenster machen. Das ist halt zum zweiten Kellergeschoss, dass eben hier möglichst kein Überfall stattfindet. Dann Räume, in denen sich Beschäftigte zur Verrichtung ihrer Tätigkeit regelmäßig nicht über einen längeren Zeitraum aufhalten, Archive etc., das ist okay. Auch da sollte eine Regelung kommen, dass auch das Archiv jederzeit 21 Grad warm sein muss. Das ist jetzt auch alles außen vor, das gibt es jetzt auch alles nicht mehr. Dann Räume, die vollständig unter Erdgleiche liegen, soweit es sich dabei um Tiefgaragen und ähnliche Einrichtungen, um kulturelle Einrichtungen, um Verkaufsräume oder um Schank- oder Speiseräume handelt. Räume in
Erdgleich.
Bitte?
Erdgleich.
Erdgleich, ja, sagst nichts. Ja.
Schönes Wort.
Toll hier. Unter Erdgleiche, denn das Wort habe ich vorher auch noch nie gehört. Dann viertens Räume in Bahnhofs, Flughafenhallen, Passagen innerhalb von Kaufhäusern und Einkaufszentren und Räume mit einer Grundfläche von mindestens 2000 Quadratmeter, sofern Oberlichter und alle baulichen Vorrichtungen vorhanden sind. So, und jetzt kommt's. Pausen- und Bereitschaftsräume sowie Unterkünfte müssen möglichst ausreichend mit Tageslicht beleuchtet sein und eine Sichtverbindung nach außen haben. Was ist denn bitte müssen möglichst? Ja, entweder müssen oder möglichst. Kantinen sollen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und eine Sichtverbindung nach außen haben. Sollen möglichst, selber Blödsinn. Und jetzt die Krönung. Räume, die bis zum 3. Dezember 2016 eingerichtet worden sind, können so bleiben, wie sie sind, egal ob es passt oder nicht. Punkt. Also auf Deutsch, völliger Schwachsinn. Erstens 37 Ausnahmeregelungen und dann noch Bestandsschutz für alles, was bis zum 3. Dezember 2016 gelaufen ist. Also von daher, wenn man das weggelassen hätte, wäre es genau dasselbe in Grün gewesen.
Ja, man kann zumindest darauf verweisen, dass die neuen gebauten und errichteten Gebäude, die ja wahnsinnig viele in Deutschland tatsächlich stattfinden, dass die dann anders gebaut werden. Wobei das ja durch die 27 Ausnahmen und 35 Absprachen und Regelungen, wie auch immer, dass das dann natürlich außen vor bleibt und man sagt, okay, ich richte meinen Arbeitsplatz genau so ein, wie es der Arbeitsstättenverordnung vorweist, um eine Ausnahme zu haben, obwohl es konkret gar nicht darum geht, obwohl das gar keinen Mehrwert hat, in Anführungszeichen, sagt, okay, ich hebe das einfach aus, indem ich annähernd so das mache, wie es die Ausnahme beschreibt. So wie es ist wieder ausgehoben.
Der Grundgedanke ist ja definitiv sinnvoll. Ich kann mir es auch nicht vorstellen, in irgendeiner Passage unter dem Bahnhof hier Brötchen zu verkaufen, den ganzen Tag bei Kunstlicht. Also, dass man da irgendwann trübsinnig wird, überhaupt kein Thema, aber dann müsste ich so eine Passage schließen. Ja, deswegen, das ist alles sehr unrealistisch. Ja.
Wie du auch schon gesagt hast, wenn ein Geldbearbeitungsbereich zum Beispiel vorgesehen ist, indem ich sage, okay, ich habe hier einen Sicherungsbereich, ich habe einen Tresor, eine Tresoranlage, die sind alles in zwei Untergeschosse weiter unten. Tageslicht bekomme ich da jetzt nicht so richtig hin. Und selbst einen Lichtschacht bekomme ich da nicht wirklich hin. Also das geht ja nicht. Also so habe ich halt das Problem, müsste ich vielleicht den Mitarbeiter alle 3 Stunden nach oben schicken, im Tageslicht sehen lassen und schicke ihn dann wieder runter nach 5 Minuten. Ja. Macht ja keinen Sinn. Ne? Also, wie du schon gesagt hast,
viel
sehr nah, Schwachsinn. Ja, genau, richtig. Oder so.
Ja, wenn wir schon beim Thema Schwachsinn sind, letzter Punkt. Punkt 3.3 in dieser Anlage zur Arbeitsstellenverordnung: Jedem Beschäftigten muss mindestens eine Kleiderablage zur Verfügung stehen. Also da war diskutiert worden, ob jeder Mitarbeiter einen abschließbaren Spinnenschrank oder irgendwas haben muss. Und da konnte man sich also nicht drauf einigen. Deswegen muss also jetzt eine Kleiderablage zur Verfügung stehen. Auch hier wieder völliger Schwachsinn. Ich kann ja nicht als Mitarbeiter irgendwo meinen Mantel hinhängen und dann gehe ich weg. Also das ist ja alles sehr hanebüchen.
Ja, vor allem weiß man ja, dass auch Privatdinge zum Beispiel, die ich dann theoretisch in meine Jacke ablegen müsste, weil ich ja keine Möglichkeit habe, sie einzuschließen, Privatsachen dann manchmal auch das Problem haben, dass sie einfach aus der Tasche rausfallen und dann von irgendjemand eingesammelt werden, ne? Ohne das jetzt irgendwie generell unterstellen, aber ich habe keine Möglichkeit, das wegzuschließen. Ja. So, wenn ich jetzt in der Leitstelle sitze mit zwei, dann weiß ich, okay, das ist mein guter Kollege, da passt das, aber wenn das jetzt ein 15-Mann-Gebäude ist, ein 15-Mann-Pforte oder so, in einem großen Werksunternehmen, in einem großen Werk, da kommen Sachen weg, wie privates Telefon oder Zigaretten oder Geldbeutel oder was weiß der Geier, kann ja nicht das Sache sein. Ne? Also es ist ja wieder absolut fern der Praxis. Also entweder ich stelle es zur Verfügung oder ich habe es nicht. Ja. Also entweder ich habe Spinde oder ich habe keine Spinde und dann muss ich halt dafür sorgen, dass es Spinde gibt.
Ja, ganz genau.
Oder was auch immer, oder Schränke.
Also, Fazit, wie ich es vorher schon angekündigt, angedroht habe, viel Lärm um nichts, zum großen Teil völliger Humbug, wie du sagst, an der Praxis vorbei. Da hat wieder sich irgendein Theoretiker irgendeinen Blödsinn ausgedacht und damit irgendwas gemacht ist und dann heißt es ja, wir machen hier ganz tolle Gesetze oder in dem Fall eine Verordnung.
Ja, wenn das die, das ist wahrscheinlich auch jetzt meine Erkenntnis, denke ich mal. Ich sag jetzt mal, gut, sehen, was uns die Gesetzeslage noch bringt. Ich bin da ganz froh, dass du das ausgekramt hast, weil man dann ja einfach auch mal hergehen kann und Sachen mal anschauen kann oder mal diskutieren kann, die eben nicht zum beruflichen Alltag gehören. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der Hörer ja auch dann sich selber mal hinterfragen kann, wie ist denn das eigentlich bei mir geregelt in meinem Betrieb, Unternehmen. Wenn ich denn angestellt bin, kommt denn da mal einmal im Jahr einer vorbei und sagt mir wenigstens, dass es eine DGUV 23 gibt oder dergleichen. Ne? Also das ist,
was ist eine Fachkraft Arbeitssicherheit? Was ist ein Betriebsarzt?
Zum Beispiel, ja, Betriebsarzt habe ich noch nie gesehen. Oder das ist hier das Verbandsbuch oder so. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, ne? Manchmal dran schreibt. Aber gut, das driftet jetzt ab. Jörg, war mal wieder geschmeidig.
Vielen Dank, Spaß gemacht, dass du dir die Zeit genommen hast, hier nach deiner eh schon zeitfüllenden Haupttätigkeit. Und ich nagel dich jetzt gleich fest im Sinne der Hörer, das, was du vorhin angeboten hast zum Thema Gefährdungsbeurteilung, das machen wir demnächst mal in einem weiteren Podcast.
Na, das ist ja super. Dann freue ich mich schon drauf.
Alles klar. Dann alles Gute nach Wolfsburg und bis bald.
Ja, ciao.
Soweit zum Interview mit Uli Pflanz. Wir hatten uns in der letzten Folge darüber unterhalten, dass es wichtig ist, erstmal anzufangen, zum Beispiel mit dem Sparen, auch wenn es nur ein paar Cent sind, einfach mal loslegen und hier, wie es auf Neuhochdeutsch heißt, das Mindset ändern, um dann eben hier Neues zu erreichen. Jetzt ist die Frage, wenn man dann mehr sparen möchte, also eben nicht nur ein paar Cent, sondern wirklich dann auch was erreichen möchte, aber nicht so viel Geld verdient. Da gibt es jetzt zwei Ansätze, die man hier hat. Entweder man verdient mehr Geld oder man gibt weniger Geld aus. Zum mehr Geld verdienen wird es demnächst mal eine extra Folge geben. Zum Geld sparen möchte ich jetzt ein paar Hinweise geben. Der eine oder andere von euch wird sich denken, wo soll ich denn bitte noch Geld sparen bei dem wenigen, was ich verdiene? Und der eine oder andere wird sich denken, naja, der Zitzmann, der redet sich leicht. Ich habe auch mal für 8 D-Mark damals pro Stunde in der Sicherheitsbranche gearbeitet. Also es war auch früher nichts, was man da auf Rosen gebettet war in der Sicherheitsbranche. Aber ich denke, jeder von uns, egal ob man jetzt 1.000, 2.000 oder 3.000 Euro verdient, hat Einsparpotenzial. Jeder von uns kauft Sachen, die er vielleicht gar nicht braucht oder die man vielleicht auch reduzieren könnte. Ein schönes Beispiel vom letzten Jahr. Ich hatte eine Unterrichtung und einer der Teilnehmer hat die ganze Zeit gejammert, hat aber jeden Tag hier einen Energy-Drink nach dem anderen während der Schulung getrunken. Ich habe ihn dann mal gefragt, wie viel er denn da so trinkt pro Tag von diesem Energy-Drink. Und dann meinte er, ja, so 6 sind es mindestens. Und wenn er so auf Streife nachts fährt, dann kauft er die immer in der Tankstelle. Und bevor er dann gegangen ist, hat er das Ganze, die ganzen Dosen, in den Mülleimer bei der IHK geworfen. Ich habe dann mal hochgerechnet, wenn er jeden Tag 6 Dosen trinkt und die auch noch bei der Tankstelle kauft, wo es ja besonders günstig ist, und danach nicht einmal das Pfand verwertet, dass er dann mindestens 2 Monate pro Jahr nur für diesen Hersteller dieses Energy Drinks kauft. Und wenn ich ein Sechstel meines Verdienstes für in Anführungszeichen Blödsinn ausgebe, da ist schon ein riesen Einsparpotenzial. Jetzt werden wahrscheinlich die wenigsten von uns so ein Einsparpotenzial haben, wie es jetzt dieser Kollege haben würde. Aber es geht auch hier wieder erstmal um das Anfangen. Er muss ja nicht von heute auf morgen jetzt seine Lebensgewohnheiten um 100% ändern. Einfach mal drüber nachdenken, muss das sein, brauche ich das, brauche ich so viel von dem Zeug? Ja, und schon haben wir wieder ein paar Euro gespart. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Montag. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.